Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schlagt miteinander, lasst uns miteinander die Bibeln aufschlagen. Esra Kapitel 4. Ihr seht, auf dem Gottesdienstblatt habe ich diesmal nur einige Verse abgedruckt. Der Predigtext heute ist Esra Kapitel 4 bis Kapitel 6. Und ich werde das Stück für Stück in der Predigt vorlesen. So viel Zeit haben wir nicht, dass ich das zweimal lesen kann. Also Stück für Stück. Wir beginnen mit den ersten drei Versen. Esra Kapitel 4, 1 bis 3. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihn nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen: Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Und damit kommen wir gleich zum ersten Punkt: Kompromisslosigkeit beim Tempelbau. Aber natürlich fragen wir uns, das war doch eigentlich ein freundliches Angebot, oder? Da kommt Unterstützung zum Tempelbau von einer Seite, von der man es gar nicht erwartet hatte. Ja, man hat ja vorher, jetzt habe ich das letzte Mal erwähnt, diesen Übergangsaltar zerstört. Die Leute waren sicherlich schon ziemlich aufgebracht, die hatten schon Angst. Und jetzt kommen sie und wollen mit ihnen den Tempel bauen. Aber es wird abgelehnt mit der Begründung: Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen. Und warum? Warum werden diese freundlichen Leute schon gleich am Anfang als Widersacher bezeichnet? Im ersten Vers schon. Sie wollen ihnen helfen und sie wollen mit ihnen den Herrn anbeten. Und die Erklärung ist: Hey, wir beten doch den Herrn schon die ganze Zeit an, seitdem wir hier wohnen. Und das Erste ist, die Antwort der Juden, die ist diplomatisch. Sie sagen: Ja, es ist nur den Wiederkehrern, also den Rückkehrern aus dem Exil erlaubt, vom König hier diesen Tempel zu bauen. Tut uns leid. Ihr habt nicht die Genehmigung, nur wir dürfen bauen. Gut. Aber wir können uns denken, dahinter steckt noch mehr. Das war es noch nicht, das war noch nicht alles. Das Erste, was wir hier bedenken müssen: es gab dann auch davor und danach immer eine große Konkurrenz zwischen Samaria und die Leute, die hier kommen, ja, die Völker, die sich dort angesiedelt haben, die fasse ich jetzt als Samaria, als die Samariter zusammen. Also es gab eine große politische und wirtschaftliche Konkurrenz zwischen Samaria und Jerusalem. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Problem der Rückkehrer war, dass die jetzt schon wieder dieses Konkurrenzdenken politischerweise hatten, aber die Samariter hatten das. Wenn Jerusalem wiedergebaut und hochkommen soll, dann wollen wir von Anfang an mitmischen, dann wollen wir unseren Anteil haben. Und wenn wir das nicht haben können, dann soll es unten bleiben. Dann soll hier nichts passieren. Dann wollen wir diese Aufbauversuche im Keim ersticken. Es hatte schon seinen guten Grund, dass gleich im ersten Vers stand, die Widersacher kamen. Aber der zweite Grund, und das ist der ausschlaggebende Grund, warum hier dieses Angebot abgelehnt wird, ist folgender: Es ging den Juden, diesen Juden und Benjaminitern, um Absonderung von jeglicher Art von Heidentum und Götzendienst. Es ging ihm um die Reinheit der Anbetung. Wir können das ja gut hier zwischen den Zeilen dieses Angebots herauslesen, was die Samariter gemacht haben. Wir wollen euch helfen und wir wollen mit euch Gott anbeten. Und denkt nicht, dass ihr frommer und besser seid als wir. Wir beten dich genauso an, seitdem wir hier sind. Aber es ging hier um keinen Wettkampf der Frömmigkeit, so jetzt, dass die Juden jetzt gesagt haben: Nee, wir sind frömmer, deshalb machen wir das. Sondern es ging hier wirklich um die Vermeidung von jeglicher Vermischung der Anbetung Jahwes, der Anbetung Gottes mit anderen Kulten und Religionen. Die sollten jetzt von vornherein ausgeschlossen werden. Das war die große Lektion des Exils. Darum sind sie ja in die Gefangenschaft gekommen, weil sie Gott eben mit den anderen Götzen zusammen angebetet haben. Und am Ende des 6. Kapitels, schlagt mal auf, Kapitel 6, Vers 21, da lesen wir, dass es nicht darum geht, grundsätzlich allen anderen den Zugang zum Tempel, zum Gottesdienst, ja, zu Gott selbst zu wehren. Darum ging es nicht. Es ging wirklich um diese Reinhaltung des Kultes. Da lesen wir, Vers 21, Kapitel 6, und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es, nämlich das Passahfest im neuen Tempel, und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Also es waren alle eingeladen, alle, die sich wirklich absondern und mit ganzem Herzen den Herrn suchen wollten. Darum ging es, von ganzem Herzen Gott gehorsam zu sein und ihn allein zu suchen. Und wisst ihr, das ist eine Gefahr, eine Versuchung der Gemeinde bis heute. Dass wir auf Kosten der Wahrheit versuchen, mit anderen Gemeinden, mit anderen Religionen nach Einheit zu streben. Ja, wir können doch gemeinsam so viel mehr erreichen, heißt es dann. Und wir haben ja die Unterstützung hier in dieser Gesellschaft auch dringend nötig. Und vielleicht werden wir dadurch attraktiver. Vielleicht findet man höhere Akzeptanz, vielleicht kann man mehr Einfluss ausüben und so weiter. Und natürlich wird gesagt, es geht doch um Freundlichkeit, es geht doch darum, Liebe zu üben. Und deshalb müssen wir, egal was es kostet, zusammenkommen mit anderen Religionen, mit anderen Weltanschauungen. Aber eins müssen wir bedenken, wahre Liebe bedeutet immer, auf den hinzuweisen, der Liebe ist. Vergessen wir das nie. Gerade wenn es schmerzhaft wird, wenn es wirklich wehtut, dass wir verschiedene Grenzen ziehen müssen, dass wir sagen müssen, nein, ich gehe hier nicht mit oder wir können nicht zusammenarbeiten oder das funktioniert nicht. Vergessen wir das nie. Wahre Liebe bedeutet, dass wir voll und ganz auf den hinweisen, der Liebe ist. Das machen wir nicht, wenn wir Kompromisse eingehen. Und darauf müssen wir als Gemeinde, als Ganzes achten, wir Gemeindeleiter besonders. Ich habe mich jetzt beim Bekenntnisunterricht daran erinnert, es passt gut zur Reformation. Wir haben jetzt nächstes Wochenende Reformationsfest. Ja? Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Christus. Dieses Allein der Reformation, das bedeutet Kompromisslosigkeit. Und dieses Allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein das Gott, das steht aber auch in unserem Leben ganz persönlich für jeden. Jeder von uns steht ständig in der Gefahr, faule Kompromisse in allen möglichen Bereichen einzugehen. In Glaubensfragen, aber auch in anderen Dingen des Lebens, ja, in moralischen Dingen. Und immer wieder lautet die Verheißung, du wirst es dann einfacher haben und du wirst weniger Stress haben, du wirst weniger Konflikte haben. Und ist es nicht das, was wir wollen? Weniger Stress? Weniger Konflikte? Da sagen wir doch, ja, das will ich. Aber wenn wir diese Verheißung hören, wenn wir sie uns selbst sagen, dann sollten uns bei uns die Alarmglocken angehen. Und dann sollten wir es prüfen. Was ist der Wille Gottes? Ihn muss ich mehr fürchten als alles andere. Und er kann mir mehr beistehen und mehr helfen als alle anderen. Und darum lehnten die Juden die angebotene Hilfe ab. Aber es war abzusehen, dass das ein Nachspiel haben würde. So einfach ging es dann doch nicht. So, vielen Dank auch, aber wir schaffen das schon alleine. Gut, dann macht das euer Ding. Nein. Wir lesen Vers 4 und 5 im Kapitel 4. Kapitel 4, ab Vers 4. Da suchte das Volk im Land, also die Samariter, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Die Widersacher schafften es nicht, die Juden zu faulen Kompromissen zu verführen. Aber Sie schafften es, ihnen den Mut zu nehmen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Mutlosigkeit beim Tempelbau. Ich lese uns jetzt von Vers 6, Kapitel 4, Vers 6 bis Vers 24. Als aber Ahasverus König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Und zu den Zeiten Artasastas schrieben Bislam, Mithridat, Tabeel und die übrigen Genossen an Artasasta, den König von Persien. Der Brief aber war in aramäischer Sprache geschrieben und ins Aramäische übersetzt. Im Urtext geht es jetzt tatsächlich im Aramäischen weiter. Ja? Es wechselt vom Hebräischen ins Aramäische. Rehum, der Statthalter, und Simsai, der Schreiber, schrieben einen Brief gegen Jerusalem an den König Artasasta, der so lautete: Wir, Rehum, der Statthalter, und Simsai, der Schreiber, und die übrigen Genossen, die Diniter, die Apachsachiter, die Tapliter, die Apfasiter, die Akemiter, die Babylonier, die Susaniter, die Dehaviter, die Elamiter und die übrigen Völker, also die geballte Ladung, ja, die ganze große Mehrheit, die der große und berühmte Asnapar wegführte und in den Städten Samarias wohnen ließ und in dem übrigen Gebiet jenseits des Euphratstromes und so weiter. Dies ist die Abschrift des Briefes, den sie zum König Artasasta sandten. Deine Knechte, die Männer jenseits des Stromes und so weiter. Es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Weggeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Da wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es ihm zur Kenntnis. Damit man im Buch der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche, dann wirst du im Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt war und für die Könige und Provinzen schädlich gewesen ist und dass man seit den ältesten Zeiten dort Aufstände verübt hat, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, die aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Da sandte der König eine Antwort an Rehum, den Statthalter, und Simsai, also ihr seht, warum wir heute so viele Kapitel durchgehen müssen, die haben einfach damals so unendlich lang geschrieben, ja, mit viel Schleim und allem drum und dran. Da sandte der König eine Antwort an Rehum, den Statthalter, und Simsai, den Schreiber, und an ihre übrigen Genossen, die in Samaria wohnten und in dem übrigen Gebiet jenseits des Stromes. Frieden und so weiter. Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden. Und ich habe Befehl gegeben und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist und denen Steuer, Zoll und Weggeld zu entrichten war. So gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Als nun der Brief des Königs Artasasta vor Rehum und Simsai, dem Schreiber, und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Mutlosigkeit beim Tempelbau. Der zweite Punkt, bevor wir uns jetzt den Rest des Kapitel 4 vornehmen, müssen wir eins beachten, denn dieser Schriftverkehr, den ich gerade vorgelesen habe, der bezieht sich gar nicht direkt auf den Tempelbau. Vielleicht ist euch das aufgefallen, es war gar nicht die Rede vom Tempel. Und es waren auch irgendwelche Könige angeschrieben, die zu dieser Zeit gar nicht regierten. Ich habe euch mal hier hinten auf dem Gottesdienstzettel eine Liste abgedruckt, wann welcher König dran war. und was da so in Jerusalem passierte. Können wir ein bisschen jetzt mit drauf gucken. Also, diese Briefe, die jetzt hier reingefügt wurden, die müsst ihr euch vorstellen, so als eine Art Einfügung, als eine Art Exkurs, als ein Beispiel. Als ein Beispiel dafür, wie die Feinde gegen die Juden vorgegangen sind. Zur Zeit des Tempelbaus hat es eben solche Bestrebungen, eben solche Briefe gegeben. Aber dem Chronisten, der das Buch Esra geschrieben hat, dem lagen eben diese Briefe vor und hat sie jetzt hier an dieser Stelle passend eingefügt. Und Vers 24 und Vers 5, die bilden so die Klammer. Da ist in beiden Versen von Darius die Rede, bei dem es dann erst wieder weiterging. Das bildet die Klammer und da drin ist diese Einfügung. Also die Briefe, die ich jetzt gelesen habe, die passen chronologisch nicht hinein. Das wird aber auch nicht verschwiegen, es wird ganz deutlich gesagt. Der wird nicht rumgemauschelt, sondern es wird ganz klar gesagt, nein, es waren die und die Könige an der Macht. Aber, das ist der Punkt, sie passen thematisch rein. Wir können hier an ihnen sehr gut erfahren, welche Tricks die Widersacher verwendeten, um den Aufbau des Tempels zu stoppen. Also dem König wurde geschrieben, dass er sich auf etwas gefasst machen kann, wenn die Juden jetzt weiter diese Stadt bauen. Wenn Jerusalem wieder hochkommen wird. Die Steuern werden nicht mehr ordentlich gezahlt, es wird Aufstände geben und früher oder später wird die ganze Provinz jenseits des Stromes, jenseits des Euphrat verloren gehen. Und das war offensichtlich übertrieben. Diese Provinz war ein bisschen größer als Jerusalem und das, was darum war. Und dann geht es weiter und darum müssen wir dir so ergeben, wie wir sind, denn wir essen ja das Salz des Palastes, das heißt so viel wie wir stehen ja bei dir in Lohn und Brot, wir stehen ja mit dir im Bund, deshalb müssen wir dich darauf aufmerksam machen. Nun, die politischen und wirtschaftlichen Gründe für diese Beschuldigung habe ich ja schon erwähnt. Samaria fürchtete um seine Vorrangstellung in der Region. Und sie hatten mit ihren Schreiben, und das waren noch mehr Briefe als dieser einzige, den ich hier vorgelesen habe, zwar viel mehr, sie hatten damit Erfolg. Der Tempelbau hörte auf, und zwar bis ins zweite Jahr des König Darius, und das hieß, er hörte für 16 Jahre auf. Da war also nicht ein kleiner Baustopp, so über den Winter, und nächstes Jahr wissen wir, dass es weitergeht, 16 Jahre. Fragt man sich doch, was ist aus diesem mutigen Anfang, aus der Hingabe zu Gott geworden, von der wir letzten Sonntag gehört haben, von der wir auch hier bei dieser Kompromisslosigkeit, die wir da wieder spüren. Es gab viele Widersacher. Diese Widersacher hatten hohe Ämter inne. Das waren die Statthalter, das waren Gelehrte, das waren Schreiber. Und diese Leute hatten das Sagen in der Region. Und es wurden viele Briefe geschrieben. Und die hatten sich sogar Ratgeber genommen. Ja, sie hatten eine Lobby, sie hatten Lobbyisten, um da ihre Meinung beim König kundzutun. Und sie hatten gute Verbindungen zum König. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Die eigene Geschichte des Volkes, die Geschichte Jerusalems, stand auch noch gegen die Juden. Denn es stimmt ja, was sie gesagt haben. Das war eine aufrührerische Stadt. Und sie wurde zerstört wegen eines Aufstands des letzten Königs. Das alles stand nun gegen sie. Und da ist es doch klar, dass man den Mut verliert. Träume und Illusionen, die man sich anfänglich gemacht hat, die zerplatzen. Und die harte Realität wird einem plötzlich bewusst. Ja, hier laufen wir ja gegen Wände. Hier müssten wir ja Berge versetzen. Leute, ich habe keine Chance. Keine Chance, hier weiterzumachen. Und wisst ihr, ihr kennt das vielleicht. Es kann passieren, dass Kompromisslosigkeit zu Tatenlosigkeit führen kann. Ja, man ist kompromisslos, man könnte auch sagen, man ist stur. Ich mache es nur so, auf diese Art, ich weiß, das ist so richtig. Und wenn es so nicht geht, okay, dann kann ich eben nichts tun. Diese Kompromisslosigkeit ist gut. Aber dass wir dann zur Tatenlosigkeit kommen, das ist schlecht. Nun, die Probleme waren riesengroß, keine Frage. Und es war nicht leicht. Und wer von den Rückkehrern die Illusion hatte, dass man jetzt ohne Zwischenfälle, bei schönem Wetter und guter Verpflegung mal eben den Tempel wieder aufbaut, der war verblendet. Diese Träume mussten zerplatzen. Es ist eben nicht immer leicht, im Dienst des Herrn zu stehen. Und jeder, der von euch ja, für längere Zeit kontinuierlich treu einer Aufgabe für den Herrn in der Gemeinde nachkommt, der weiß, dass es so ist. Es ist nicht immer leicht. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, der Herr ist größer. Das hätten auch die Juden damals nicht vergessen dürfen. Kapitel 1, wenn ihr euch noch erinnert, diese Lektion, Gott ist souverän, Gott ist mächtig. Was hat Gott gemacht wiederum? Welche Hebel hat er in Bewegung gesetzt, damit die Juden zurückkehren konnten? Jetzt ist die Lektion wieder vergessen. Und das war genauso wie damals, als sie aus Ägypten gekommen sind. Das wiederholt sich immer wieder aus Ägypten. Ja? Die Supermacht der damaligen Zeit lag am Boden. Gott hat sie zerstört durch die 10 Plagen. Das Volk Israel ist herausgezogen. Am Ende hat er noch das Rote Meer über die Feinde zusammenschlagen lassen. Aber was für ein Gott haben wir? Und dann zog Gott als Feuersäule und als Wolkensäule vor dem Volk her ins verheißene Land. Und dann hatten sie Angst, die paar kleinen Völker, die dort wohnten, einzunehmen. Hat Gott nicht gerade seine Macht bewiesen? Geht er nicht vor ihnen her? Nein, sie hatten Angst. Genauso war es hier. Und wisst ihr, sind wir mal ehrlich, genauso ist es doch in unserem Leben. Sobald Widersacher kommen, sobald Widerstände kommen, wenn die ein bisschen größer werden, dann verlieren wir den Mut. Dann ist es nicht so, dass wir sagen, hey Moment, da ist doch, ich glaube doch an Gott, der ist mächtig, der ist allmächtig. Jetzt kommt hier ein Widerstand, jetzt ist hier ein Problem. Jetzt kann ich beten, jetzt kann ich natürlich mich richtig ins Zeug legen und jetzt kann ich staunen, wie der Herr hier wieder handeln wird. Ich kann Zeuge werden, Gott gibt mir die Chance, Zeuge zu werden für sein mächtiges Handeln in der Welt. So ist es doch nicht, oder? Sondern wir fangen uns an zu sorgen. Wir fangen uns an zu zersorgen und wir verlieren die Hoffnung. Das hat doch alles keinen Sinn. Wie sollen wir das hier jemals schaffen? Wenn das jetzt schon so losgeht und so weiter. Nun, wie reagiert der Herr, der mächtige und treue Herr? Lässt er jetzt Feuer und Schwefel auf Samaria fallen, weil sie es gewagt hatten, hier diese Sache zum Stoppen zu bringen? Oder schickt er eine Armee vom König? Oder sagt er sich, gut, jetzt reicht es mir mit meinem Volk, ich ziehe mich jetzt doch zurück? Nein, das macht er nicht, aber die Frage ist, wie entzündet er jetzt die Herzen seines Volkes erneut? Wie ermutigt er sie zum Bauen trotz aller Widerstände? Und die Antwort lautet, durch sein Wort, durch Verkündigung, durch Predigt. Damit kommen wir zum dritten Punkt, Hilfe gegen Mutlosigkeit und Lohn für Kompromisslosigkeit und wollen lesen von Kapitel 5 an, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 15. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Juda und Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Und hier steht, die Propheten haben mitgebaut, dann heißt das, sie haben die ganze Zeit dahinter gestanden und gepredigt. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar-Bosnai und ihre Genossen, und sie sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Folgendes aber ist die Absicht des Briefes, den Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar-Bosnai und ihre Genossen, die Apachshachiter, die jenseits des Stromes waren, an den König Darius geschickt haben. Sie sandten ihm einen Brief, darin war Folgendes geschrieben, dem König Darius allen Frieden. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in die Provinz Juda zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind. Es wird mit schönen Steinen, mit schönen gehauenen Steinen gebaut und man legt Balken in die Wände und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Da fragten wir die Ältesten und sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Wir fragten sie auch nach ihren Namen, um sie dir mitzuteilen. Und wir haben die Namen der Männer, die ihre Obersten sind, aufgezeichnet. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort: Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldäers. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel gebracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Sesbazar, den er zum Statthalter einsetzte. Und er sprach zu ihm: Nimm diese Geräte, ziehe hin und bringe sie in den Tempel, der in Jerusalem ist. Und das Haus Gottes soll an seiner Stätte wieder aufgebaut werden. Da kam dieser Sesbazar und legte den Grund für das Haus Gottes in Jerusalem. Und seit jener Zeit und bis jetzt baut man daran, es ist aber noch nicht vollendet. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich dem König Kyros befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen, und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Wir lesen gleich noch weiter. Da befahl der König Darius, dass man im Urkundenhaus nachforschen solle, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Da fand man in Achmeta an der Königsburg, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle. Darin war folgende Denkwürdigkeit niedergeschrieben: Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros betreffs des Hauses Gottes in Jerusalem, das Haus soll wieder aufgebaut werden als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Also die Höhe hier ist wahrscheinlich ein Schreibfehler. Denn da wäre er über doppelt so hoch wie der Originaltempel von Salomo. Also wenn er jetzt hier nachforscht, das kann eventuell irgendwie ein Fehler sein. Drei Lagen, oder es ist einfach irgendwie anders gemeint, die Höhe, es ist mehr die Tiefe oder sonst was. Drei Lagen Quadersteine und eine Lage neuer Balken, und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihren Ort gebracht werden, und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. So haltet euch nun fern von dort, du Tatnai, Statthalter jenseits des Stromes, und du Setar-Bosnai und eure Genossen, die Arpachshachiter, die ihr jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, jetzt kommt der Hammer hier noch hinten dran. Die haben jetzt gedacht, okay, dann lassen wir sie bauen, aber jetzt kommt es noch. Wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs, von den Steuern jenseits des Stromes, diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widdern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Abgabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Und es ist immer noch nicht das Ende, Achtung, jetzt kommt noch härter. Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass, wenn irgendein Mensch dieses Gebot übertritt, man von seinem Haus einen Balken nehmen, ihn daran hängen und töten soll. Und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass zu übertreten, indem sie dieses Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Ich, Darius, habe dies befohlen. Es soll genau ausgeführt werden. So, bam. Und das hat natürlich gesessen. Da befolgten Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar-Bosnai und ihre Genossen genau den Befehl der Könige, den der König Darius gesandt hatte. Und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Iddos, So bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Arthasasta, der Könige von Persien. Also Arthasasta war es der Nachkönig, hatte aber dann auch nochmal den Esra unterstützt für den Tempel. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar. Das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Hilfe gegen Mutlosigkeit und Lohn für Kompromisslosigkeit. Wisst ihr, das wahre Problem, das, was ich aufgetan hatte, warum der Tempelbau zum Stocken kam, das lag in den Herzen. Zwar lag in den Herzen dieser Rückkehrer. Herzen, die allzu schnell wankelmütig wurden. Und dieses Problem, dieses innere Problem, konnte man nicht mit äußerer Macht, mit Geld, mit neuen Gesetzen und Edikten lösen. Gott ist mächtig, die Mächtigen zu wehren und sie zu lenken. Das zeigt er jetzt wieder neu, das stimmt. Vers 5, er wehrte den Feind, den Bau erneut zu stoppen. Und dann, wir haben es gehört, der König Darius bestätigte den Erlass des Kyros, er sicherte nochmal die Finanzierung zu. Und er machte sogar die Widersacher dafür verantwortlich, dass sie es finanzieren mussten, von ihren Steuern. Also am Ende mussten sie doch helfen, auf eine ganz andere Art und Weise, als sie sich das vorgestellt haben. Wie hat Gott das Blatt gewendet? Und wir können doch nur staunen, wenn wir das lesen, oder? Ich denke, das war der Lohn für ihre Kompromisslosigkeit. Aber zuerst musste Gott in den Herzen seines Volkes wirken. Ohne diese innere Veränderung reichten die ganzen äußeren Veränderungen nicht aus. Und so hat Gott wiederum Propheten in die Spur geschickt, dass sie sein Wort verkünden sollten. Haggai und Sacharja. Und dass ihre Verkündigung wirklich das entscheidende Kriterium war, um den Tempel wieder aufzubauen. Das wird ja an mehreren Stellen deutlich. Am Anfang, sie kommen, sie verkünden, es wird sofort weitergebaut. Dann, dass sie dahinterstehen, dass sie mitbauten durch ihre Verkündigung. Und dann am Ende, besonders am Ende, beim Bericht über die Fertigstellung. Zwar hat Darius den Befehl gegeben, dass der Tempel gebaut werden soll, dass er bezahlt werden soll und dass sogar die Leute bestraft werden sollen, wenn sie es nicht tun. Und dieser Befehl wurde befolgt, wir haben das gehört. Aber wie lautet dann das Resümee? Vers 14. Und die Ältesten der Juden bauten weiter und es gelang ihnen durch, was? Durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja des Sohnes Iddos. Wisst ihr, irgendeine Sache anfangen, ja, eine Idee haben und einen Plan machen und dann eine Sache anfangen, das können wir alle, oder? Das machen wir alle. Aber die Kraft haben, eine Sache zu Ende zu bringen, durchzuführen, dran zu bleiben. Wer hat das? Und das gilt am allermeisten für das Leben im Glauben, für unsere Nachfolge, für unseren Dienst, für den Herrn. Und der Herr Jesus sagte da ein paar sehr ernste Worte zu uns. Ich lese uns mal Lukas Kapitel 14, Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. An dieser Stelle geht es nicht darum, dass wir irgendeine besonders große Leistung bringen müssen, sondern an dieser Stelle geht es Jesus um unsere Treue. Es geht darum, dran zu bleiben. Und wie können wir treu sein? Wie können wir durchhalten? Und die Antwort habe ich euch schon gesagt, durch das Wort Gottes. Immer wieder durch das Wort Gottes. Dieses Wort hat Macht, unsere Herzen zu verändern, uns aufzurichten, wenn wir fallen, und uns auf den rechten Weg zu bringen und auf diesen Weg zu halten. Paulus schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es reicht eben nicht aus, wenn der Herr Widerstände und Widersacher aus dem Weg räumt oder gefügig macht. Der Herr muss unser Herz ihm gefügig und ihm weich machen. Und ihr wisst das, dass er gerade Probleme in unserem Leben, wo wir denken, oh, das ist zu hart für mich, dass er gerade diese Dinge nutzt, um unser Herz vorzubereiten für sein Wort. Dass wir dann merken, ich brauche ihn. Und dass wir kommen und hören, Herr, was hast du mir zu sagen? Wie kann es jetzt weitergehen? Und darum ist es so wichtig, auf das zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Wie oft unterschätzen wir das Wort Gottes und sagen, ich habe es ja schon gelesen und ich habe es ja schon gehört und es hilft mir nicht. In diesem Wort steckt die Kraft. Und deshalb lest und betet dazu. Versteht, das wahre Problem ist nicht das da draußen, die Probleme, die euch in den Weg gestellt werden. Das wahre Problem ist hier drin. Das wahre Problem ist unsere Halbherzigkeit. Und manchmal ist es ja so, da läuft die Woche so schlecht, da sind wir so entmutigt, dass wir uns dann am Ende der Woche sagen, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen. Das bringt doch nichts mehr. Oder dass wir sagen, heute Abend, nach diesem Tag zum Gebetskreis oder zur Bibelstunde, was soll ich dort machen? Wie soll ich dort beten? Das geht doch nicht. Wie soll ich denn den ewig lächelnden Geschwistern in der Gemeinde entgegentreten und zurücklächeln? Und sagen, ja, mir geht's gut. Aber gerade dann brauchst du das Wort Gottes. Dann musst du dich darunter setzen. Und es geht ja nicht darum, dass wir uns immer anlächeln und fröhlich sind und uns immer erzählen, wie toll es bei uns läuft in der Woche. Nein, es geht darum, dass wir nach all den Kämpfen und Sorgen, die wir in der Woche erleben, hier im Gottesdienst ermutigt werden und aufgebaut werden. Und wenn es sein muss, zurechtgewiesen werden. Darum geht es. Das letzte Mal habe ich betont, wie wichtig es ist, dass wir jede Woche, jeden Tag mit dem Wort Gottes beginnen. Aber wisst ihr, das machen wir nicht nur aus Hingabe zu Gott, so, weil wir das eben so machen, sondern das machen wir, weil wir es nötig haben. Die Widerstände gegen unseren Glauben, gegen unsere Nachfolge, die sind riesig groß, die können uns umhauen. Aber das Wort kann es aufhören und kann uns Kraft geben. Paulus schreibt im Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und dann nochmal Korintherbrief. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Nun, wie können wir das machen? Wie können wir Bibel lesen? Es empfiehlt sich, einen Bibelleseplan zu nehmen. Ich habe einige hier, da kann man innerhalb von einem Jahr, innerhalb von zwei Jahren, innerhalb von drei Jahren die Bibel durchlesen, geführt, sodass dass man es auch abhaken kann und dass man doch gute Zusammenhänge sich daraus ergeben. Es gibt gute Andachtsbücher, ja, dass man ein kleines Stück liest und dann dazu eine kurze Auslegung. Ich habe hier eins, das gibt es nicht mehr, das muss man jetzt mal sich selber ausdrucken. Ich habe das digital, das kann sich jeder ausdrucken. Ich habe auch was zum Verleihen da. Von Bugiertz kann ich sehr empfehlen, also solche Andachtsbücher sind gut. Es gibt theologische, biblische Magazine, wo man sich auch diese Artikel zur Andacht mit durchlesen kann, das Wort dazu lesen kann. Es gibt viele gute Möglichkeiten. Wisst ihr, als es ihm richtig dreckig ging, als er in der Wüste war, 40 Tage lang, nichts zu essen und nichts zu trinken hatte, als er wirklich Probleme hatte, und der Teufel kam und sagte, komm, mach dir doch Brot. Was sagt er da? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort aus dem Mund Gottes. Wir leben von dem Wort Gottes. Und das sagte Jesus nicht, als es ihm gut ging und er beim Kirchenkaffee saß, wurde gelehrt, sondern nach 40 Tagen Fasten. Er, der Sohn Gottes. Auch er braucht das Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes. Er braucht die Verbindung mit Gott. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, die Vollendung des Tempels. Ich lese uns die letzten Verse vor, Kapitel 6, Vers 15 bis 22. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar, das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Und die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere dar, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Lesbar 1. Könige 8. Dort wurde der erste Tempel eingeweiht und wurden Zehntausende Opfertiere dargebracht. Also das ist eine ganz andere Nummer. Stimmt vielleicht viel, aber das ist eine ganz andere Nummer. Und sie bestimmten die Priester und ihre Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem, wie es im Buch Moses geschrieben steht. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats, denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, sodass sie alle rein waren. Und sie schächteten das Passa für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es. Und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes, des Gottes Israels. Die Vollendung des Tempels. Nachdem dieser Tempel fertiggestellt war, wurde er eingeweiht. Nicht so pompös wie beim ersten Mal, aber immerhin. Es wurde mit Freuden gefeiert. Von der Zerstörung bis zur Einweihung des Tempels sind auch in etwa 70 Jahre vergangen. Und nun wurde Gott mit vielen Opfern gelobt. Aber es ist interessant, es wurden wiederum auch Sündopfer für die Sünde des Volkes, für die Sünden der 12 Stämme erbracht. Und die Aussage ist klar, ohne unsere Sünde, ohne unseren Abfall wäre der Tempel nie zerstört worden. Ohne deine Gnade wäre der neue Tempel nie gebaut worden, nie vollendet worden. Aber, und deshalb habe ich ein Fragezeichen hinter diesem letzten Punkt gemacht, ihr seht es auf dem Zettel, war er wirklich vollendet? War es das jetzt gewesen? Können wir jetzt das Werkzeug sauber machen, einpacken, nochmal durchfegen, Gottesdienst feiern, Kirchenkalender wieder einsetzen, fertig? Wohnte Gott nun unter seinem Volk? War die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk wieder ungetrübt da, die Verheißung erfüllt? Nun, es gibt hier einen bedeutenden Unterschied zur Einweihung des ersten Tempels. Und ich meine damit nicht, dass dieser neue Tempel nicht so prachtvoll war und nicht so viele Opfer gebracht werden konnten. Also lest ruhig mal zu Hause 1. Könige 8. Nein, der bedeutende, der wesentliche Unterschied war, dass Gott diesen Tempel bei der Einweihung nicht mit der Wolke seiner Herrlichkeit erfüllte. Ja, damals war es so, die haben die Einweihung gefeiert, die haben zigtausende Opfer gebracht und auf einmal kam die Wolke von Gottes Herrlichkeit in den Tempel und sie erfüllte den Tempel und sie mussten den Gottesdienst abbrechen, die konnten nichts mehr machen, aber allen war klar, jetzt ist Gott da. Jetzt hat er Wohnung genommen. Alle konnten ihn sehen. Und hier beim zweiten Tempel, da war Gott auch da. Das haben wir ja gesehen. Der Tempel hätte nie gebaut werden können, ohne dass Gott es gemacht hätte. Dass Gott seine Hand drüber gehalten hätte. Und er macht auch deutlich, schon mit dem Gebot, mit dem Auftrag, er soll den Tempel bauen, was er dann auch gebaut wurde, dass er bei seinem Volk wohnen wollte. Er machte deutlich, seine Treue und seine Gnadenverheißung galt noch immer. Aber an dieser Einweihung wird eines deutlich, dieser Tempel war noch nicht das Ziel. Er war nur ein weiterer Schritt hin zu dem Ziel, hin zur wahren Erfüllung. Noch immer braucht es nämlich diese vielen Opfer und die umständliche Reinigung, die Priester und die Leviten. Noch immer wurde das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote gehalten. Nicht nur um zurückzublicken auf die Befreiung aus Ägypten, sondern weil man darauf wartete, dass das Lamm kommen würde, was wirklich ein für alle Mal die Sünden stellvertretend tragen würde. Noch immer braucht es überhaupt dieses Haus aus Stein, welches ja nur die symbolische Wohnung Gottes sein konnte. Schon bei der Einführung des ersten Tempels, der so viel prächtiger war, da betet dann Salomo, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Kein Haus konnte Gott fassen. Die Himmel und aller Himmel, Himmel konnten Gott nicht fassen. Und darum ist es so erstaunlich, so unfassbar, so unglaublich, dass Gott Mensch wurde. Dass Gott in den Menschen einzog. Wisst ihr, wir feiern demnächst wieder Weihnachten. Meine Kinder können es kaum erwarten, wegen allen möglichen Sachen. Aber das ist so unglaublich bis heute, dass Gott Mensch wurde. Der prächtigste Tempel war nicht genug. Johannes schreibt, und das Wort war Gott, das hat er vorher schon gesagt, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die Rede ist von Jesus. Und Jesus ist dann zu diesem Tempel aus Stein hingekommen. Und da war er von Herodes zwischenzeitlich schon viel sehr vergrößert und prächtiger gemacht. Er war eigentlich fast noch herrlicher als zu Zeiten von Salomo. Aber was sagt Jesus, als er in den Tempel kommt und wieder rausgeht? Und die Jünger sagen, hey, schau mal, wie ein toller Tempel gebaut ist. Schau dir mal diese Steine an. Was sagt er da? Der Tempel wird zerstört werden und hier wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben. Und genauso ist es gekommen. Der Tempel wurde wieder zerstört, wieder aufgrund der Sünde des Volkes, wieder aufgrund des Abfalls. Aber Jesus hat noch etwas gesagt. Johannes Kapitel 2, Vers 19. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Hast du im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Und Johannes schreibt weiter, er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Jesus Christus ist unser Tempel. Und die Tempel vorher waren Prophetien auf Christus. Und Christus erfüllte diese Prophetien in zweifacher Weise. Ich will das noch ein bisschen ausführlicher, nicht so, aber ein klein wenig noch schildern, damit wir es verstehen, was es bedeutet, wenn ich sage, Christus ist unser Tempel. Weil wenn wir Tempel hören, denken wir an ein großes Haus. Christus erfüllte, das ist der erste Punkt, erfüllte die Geschichte des Tempels. Der Tempel seines Leibes wurde ebenso aufgrund der Sünden des Volkes zerstört. Und er trug damit stellvertretend das Gericht für uns Gläubige. Und der Tempel seines Leibes wurde in der Auferstehung wieder aufgebaut durch Gottes Kraft. Wie der Tempel. Und das führt uns jetzt zur zweiten Art und Weise, wie Christus die Prophetie des Tempels erfüllt. Welche Bedeutung hatte der Tempel? Ich habe es ja jetzt schon immer wieder gesagt. Er war das Zeichen, dass Gott unter seinem Volk wohnen wollte. Und im Tempel konnte man darum in die Gegenwart Gottes treten. Man konnte Gemeinschaft mit ihm haben und das aber vor allem deshalb, weil im Tempel die Opfer gebracht wurden, weil man da Vergebung der Sünde bekam. Dass man sich überhaupt Gott nahen konnte. Und all das haben wir jetzt in Christus. Die Vergebung unserer Sünden. Die Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Volk. Das haben wir jetzt in Christus. Und darum ist Christus unser Tempel. Und darum ist es nicht schlimm, dass der Tempel erneut zerstört wurde und immer noch nicht aufgebaut ist. Schon als der Vorhang beim Tod Jesu am Kreuz im Tempel zerriss, war klar, das Ding ist jetzt museumsreif. Wir haben ihn nicht mehr nötig. Wir müssen ihn auch nicht mehr aufbauen. Wir müssen auch keine Opfer mehr bringen. Wir müssen auch keine Leviten und Priester mehr einsetzen. Wir haben Jesus. Er ist unser Tempel und wer an ihn glaubt, der ist so sehr mit Christus, mit diesem Tempel verbunden, dass er ein Teil dieses Tempels wird. Paulus schreibt im Epheserbrief, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste. In Klammern, so gehört ihr nun nicht mehr zu denen, die gar nicht den Tempel mitbauen durften. Und wenn sie sich abgesondert haben, die dann auch nur in den Vorhof durften, der Heiden, die gar nicht richtig rein durften, da gehört ihr jetzt nicht mehr dazu. Sondern Mitbürger und der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wenn man mit jemandem Hausgenosse ist, dann wohnt man miteinander. Ja, das ist WG. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, Also damit ist die Verkündigung gemeint, das Wort Gottes, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, das fleischgewordene Wort Gottes, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet in einer Wohnung Gottes im Geist. Gott will unter seinem Volk wohnen, in Christus und in allen, die zu Christus gehören. Das heißt also, dass dieser Tempel noch immer weitergebaut wird. Also wenn wir hier von ein paar tausend Jahren über Tempelbau reden und ich darüber predige, dann hat das was mit uns heute zu tun. Wir bauen den Tempel. Er wird noch weitergebaut. Heute, durch uns. Mit jedem Menschen, der beginnt, an Jesus zu glauben. Und mit allem, was du und ich für Christus tun, bauen wir an diesem Tempel. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Und jetzt, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf aufgebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und hier kommen wir wieder zum ersten Punkt der Predigt, zur Kompromisslosigkeit. Faule Kompromisse auf Kosten der Wahrheit, auf Kosten der Ehre Gottes, auf Kosten deiner Treue zu machen. Das bedeutet, den Tempel Gottes mit Heu und mit Stroh zu bauen. Und dieses, was wir dann so bauen, wird keinen Bestand haben. Und wenn der Herr gnädig ist, dann wird er diese Bauabschnitte schnell wieder zerstören oder gar nicht erst zustande kommen lassen. Sondern wird uns immer wieder neu mit seinem Wort auf den rechten Weg führen und uns festmachen im Glauben. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du bist unser Tempel. In dir bekommen wir die Vergebung der Sünden und haben den Zugang zu Gott. Ja, sind mit ihm fest verbunden. In dir ist die Verheißung, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, in Wahrheit erfüllt. Und Herr Jesus, du bist auch das fleischgewordene Wort Gottes zu uns. Erfülle uns mit deinem Wort und sprich zu uns. Gib uns jeden Tag neuen Mut, dir ohne Kompromisse zu folgen und dir zu dienen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.